ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir kümmern uns heute mal etwas genauer um das Privatleben von Johann Sebastian Bach, schwierig genug, und blicken dabei auf seine erste Ehefrau Maria Barbara Bach. Das war ein geistliches Konzert von Johann Michael Bach, den wir bei den Episoden hier im Bach-Kanal schon häufiger erwähnt haben und der in der heutigen Folge auch so eine Art Hauptrolle spielt, wenn auch ein bisschen verdeckt. Es geht nämlich um seine Tochter Maria Barbara und das ist die erste Ehefrau von Johann Sebastian Bach. Klingt ein bisschen kompliziert, aber mal der Reihe nach. Bach lebt also, das haben wir ja in den letzten Folgen betont, seit 1703 in Arnstadt als junger Organist, auch als ungestümer Organist. Und Arnstadt ist die Heimatstadt seines Großvaters Christoph Bach und ein Epizentrum der Familie. Also wenn man da einmal durch die Fußgängerzone geht, dann trifft man wahrscheinlich immer 10 Bache, so ungefähr. Und er lernt dort Maria Barbara kennen. Fangen wir mal so an, Michael. Wie ist jetzt das genaue Verwandtschaftsverhältnis?
Ja, lieber Bernhard, also die Maria Barbara ist, heute würde man sagen, eine Cousine zweiten Grades. Also die Tochter von dem besagten Johann Michael Bach und der ist seinerseits ein Cousin ersten Grades von Ambrosius Bach, also von Bachs Vater. Genauso übrigens wie der Eisenacher Bach, der Johann Christoph Bach, das war nämlich schlichtweg ein Bruder von Johann Michael Bach.
Das heißt also, die Großväter von Maria Barbara und von Johann Sebastian Bach waren Brüder. Mhm. Und im Urgroßvater trifft sich's dann zusammen.
So sieht's aus, ja.
Also schon eine etwas weitere Verwandtschaft, aber das spielte bei den Bachen ja gar nicht so eine Rolle, ja, weil die sich eh ständig irgendwie getroffen haben. Wie kommt nun Maria Barbara nach Arnstadt?
Naja, das ist nicht ganz freiwillig gewesen. Also der Johann Michael Bach, also ihr Vater, war seit 1673 in Gähren im Thüringer Wald Stadtschreiber und Organist. Und der ist 1694 gestorben. Da ist die Maria Barbara genau 10 Jahre alt. Achtung, war bei Johann Sebastian Bach der gleiche Fall. Als er 10 Jahre alt ist, stirbt erst die Mutter, dann der Vater. Bei ihr ist es so, dass die Mutter nochmal 10 Jahre später stirbt, nämlich im Jahr 1704. Und in dem Augenblick geht die Maria Barbara gemeinsam mit ihren beiden älteren Schwestern. Sie ist, wie Johann Sebastian Bach, das Nesthäkchen in der Familie. Also Michael Bach hatte 6 Kinder, 5 Töchter, einen Sohn. Sohn ist im Kleinkindalter gestorben und von den Töchtern sind praktisch 3 erwachsen geworden. Und die 3 gehen dann 1704 nach dem Tod der Mutter nach Arnstadt und wohnen dort im Haus des Bürgermeisters Feldhaus, weil der seinerseits der Ehemann ihrer Tante Margarete ist. Also ohnehin werden wir in dieser Folge heute merken, gefühlt sind die alle miteinander verwandt. Ja? Und dennoch muss man sagen, also die Hochzeit mit der Cousine zweiten Grades, das ist schon auch für damalige Verhältnisse relativ nah. Das war schon ein Wagnis.
Wir haben jetzt kurz über den Vater gesprochen, Johann Michael Bach, der also gebürtig in Arnstadt, aber dann Stadtschreiber und Organist in Gähren war. Sprechen wir kurz über die Mutter von Maria Barbara. Auch die stammt aus einer prominenten Familie.
Ja, genau. Und zwar aus der Familie des Ratsschreibers Wedemann. Die hatte noch 4 Schwestern. Und die sind allesamt durchaus prominente Ehen eingegangen. Die eine Schwester hat den Eisenacher Johann Christoph Bach geheiratet. Also die haben tatsächlich sozusagen 2 Schwestern, 2 Brüder geheiratet. Das ist ja auch krass, also auch das wieder nicht ganz uninteressant. Elisabeth hieß die dann übrigens. Ja.
Wir haben also ein enges Verbandeln zwischen verschiedenen Familien da in Arnstadt. Und man kann wirklich sagen, Arnstadt ist ein richtiges Zentrum der Bacher gewesen im 17. Jahrhundert. Maria Barbara wurde also 1684 geboren, ein Jahr vor Johann Sebastian Bach. Wissen wir denn irgendwas über ihre Ausbildung oder vielleicht sogar über ihre musikalische Ausbildung?
Nee, Bernhard, leider nicht. Also wir können es uns nur zusammenreimen. Ich meine, der Johann Michael Bach, wie gesagt, als Organist und Stadtschreiber und tatsächlich in ganz Thüringen bekannter Komponist, also in dessen Haushalt wird schon viel musiziert worden sein. Und da ja nur ausgerechnet der eine Sohn ganz zeitig gestorben ist, bevor der auch nur irgendwas Musikales lernen konnte, kann ich mir schon vorstellen, dass die Töchter sehr viel an Musikpflege mitbekommen haben und auch in gewissen Formen da irgendwie tätig geworden sind. Es würde mich nicht wundern, wenn die zumindest ausgeprägt gut singen konnten, um schon allein bei den Familienfesten die Quodlibets zu singen. Oder wie auch immer es eben damals möglich war, im Rahmen wirklich der harten Regelungen, was die Kirchenmusik betraf, irgendwie musikalisch sich zu betätigen. Wer weiß, was es da an Grauzonen gab. Aber trotzdem, nichts Genaues wissen wir nicht.
Wissen wir denn überhaupt etwas über sie bis zu dieser Hochzeit mit Bach? Vielleicht über eine gewisse Schulbildung oder haben wir irgendein geschriebenes Wort von ihr?
Nee, also wirklich leider praktisch nichts. Also sie wird auch so in späteren Dokumenten immer mal dem Namen nach erwähnt. Ich habe irgendwann mal für die Weimarer Schlosskapelle, also sogenannte Weg zur Himmelsburg, also die Kapelle da, einen Sitzplan gefunden, auch der Weiberstühle. Und da steht dann halt irgendwo die Hoforganistin Bachin. Aber sie bleibt im Grunde genommen ein Schattenriss in der Geschichte, was ein guter Punkt ist. Also tatsächlich hat sich in einer Sammlung aus dem Urtrufer Teil der Bach-Familie eine Serie von Schattenrissen erhalten. Und da gibt es auch einer, der ihr zugewiesen wird und hat mal so ein bisschen das Profil. Dem kann man aber eigentlich nichts entnehmen. Ich meine, was man immerhin sagen kann, wie gesagt, sie hat 2 Schwestern, 2 Ältere, die auch erwachsen werden. Die Älteste, eine gewisse Friedelena Margareta, die hat ihr Leben mit der jüngsten Schwester, also mit Maria Barbara, verbracht, weil nachdem Johann Sebastian Bach die Maria Barbara geheiratet hat, ist die Friedelena Margareta mit in diesen Haushalt gezogen. Die war praktisch Zeit ihres Lebens unverheiratet und war wahrscheinlich so eine Art Zugefrau. Die ist auch noch mit Johann Sebastian Bach nach Leipzig gegangen und im Jahr 1729 gestorben. Das war wahrscheinlich so eine Art Kindermädchen im Haushalt Johann Sebastian Bachs und die mittlere Schwester. Eine gewisse Barbara Katharina, die ist geboren 1680, die stirbt 1737, auch unverheiratet. Also Maria Barbara ist die Einzige, die unter die Haube gekommen ist. Und bei der ist aber ganz interessant, das ist tatsächlich die Cousine, die laut dieser Protokolle von diesem Vorfall aus dem Jahr 1705, Bach prügelt sich mit dem Schüler Gymnasiasten Geiersbach auf dem Marktplatz. Da heißt es ja, er sei dort mit seiner Base, das heißt Cousine, über den Marktplatz gegangen und die hätte am Ende auch die beiden Streithähne auseinandergebracht. Und da die selber aussagt, haben wir ihren Namen, Barbara Katharina Bach. Man hat lange Zeit die falsch identifiziert, dass sie nämlich irgendwie die Tochter des örtlichen Stadtpfeifers war. Der hatte nämlich auch eine Barbara Katharina. Da hat aber jetzt mal vor ein paar Jahren Hans-Joachim Schulze klargestellt, dass die seit irgendwie 1734 bettlägerisch war und ohnehin offenbar eine geistige Behinderung hatte. Das muss die hier gewesen sein. Also wer weiß, ob nicht Bach sogar vielleicht da 1705 erstmal mit der rumgeschwänzelt
bevor er dann
die jüngere Schwester genommen hatte.
Naja, also wir wissen es nicht. Über den Markt laufen darf man auch mit seiner Cousine, oder? Obwohl es ein bisschen auffällig ist schon, ja.
Ah ja, wie auch immer, also das ist im Grunde das, was wir wissen. Es ist nicht viel, also Maria Barbara bleibt wirklich irgendwie in Schatten.
Es gibt ja noch diese eine Bemerkung, die wir auch schon in einer der letzten Folgen mal kurz erwähnt hatten, dass eine fremde Jungfer auf der Empore gesichtet worden sei und dass das ja nicht zulässig sei, also wohlgemerkt auf der Kirchenempore bei Bach. Könnte sie das gewesen sein? Ich meine, das ist ja schön, wenn man eine Freundin hat, ich zeig dir mal meinen Arbeitsplatz.
Das kann schon sein, vielleicht haben die da ja auch wirklich gemeinsam musiziert. Ich meine, das Wort fremde Jungfer klingt ja in unseren Ohren wie jemand, den man halt nicht kannte dort und der eben nicht von Arnstadt war. Und die Sachlage sowohl bei der Maria Barbara als jetzt auch bei ihrer älteren Schwester, die waren erst seit 1704 in Arnstadt, wohnten im Haus des Bürgermeisters Feldhaus. Also rein technisch waren sie Fremde, weil sie einfach aus Gern stammten. So ein Sprachgebrauch lässt sich durchaus belegen. Also fremd ist alles, was nicht Stadtkind ist, und Stadtkind ist man nur qua Geburt. Ja. Es kann sein. Auf der anderen Seite, was wissen wir über diese, sag mal, Ausprobierungsphase des jungen Johann Sebastian Bach, bevor er unter die Haube kam? Vielleicht hat er auch sich verschiedentlich ausprobiert. Also es kann sein, muss aber nicht.
Es gibt ja einen schönen Film. Wir verdanken diese Information natürlich unserem gemeinsamen Freund Knut Elstermann.
Liebe Grüße von hier aus.
In der DDR gedreht wurde, der Bach in Arnstadt heißt und wo es um dieses Kennenlernen geht und der, so viel ich mich erinnern kann, eben das auch in einer recht liebevollen Weise zeigt. Und da ist sie wirklich in der Kirche und die beiden küssen sich. Ja. Das erinnere ich mich noch, auf der Treppe zur Empore. Und dann fragt Maria Barbara ihn, darf man sich in der Kirche eigentlich küssen? Leider ist dieser Film nicht zu sehen, sondern wird im Deutschen Rundfunkarchiv aufbewahrt. Wäre schön, wenn man den mal wieder sehen könnte, denn er ist sehr, sehr schön gedreht worden. So, das als Nebenbemerkung. Zusammengekommen sind die beiden also irgendwie zwischen 1704 und 1706. Wenn es erst 1706 oder 7 war, dann war das ja irgendwie schon die Zeit, als Bach vorhatte, Arnstadt langsam wieder zu verlassen.
Ja.
Und die Jungfer mitzunehmen.
Ja, und Fakt ist, er hat sie auch wirklich wenige Monate, nachdem er dann in Mühlhausen angefangen hat, geheiratet, nämlich im Oktober 1707. Also es ging verdammt schnell.
Die Hochzeit im Oktober 1707 war in Dornheim, einem kleinen Ort bei Arnstadt. Warum hat er nicht in Arnstadt oder in Mühlhausen geheiratet?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann sie nicht endgültig beantworten. Ich glaube jetzt nicht, dass mit dem Weggang aus Arnstadt Bach verboten war, die Stadt zu betreten. Das könnte ja auch eine Rolle spielen. Tatsächlich ist aber auch die Maria Barbara jetzt nicht aus Dornheim. Einen Fingerzeig könnte der sein. Wir wissen ja, wer die beiden getraut hat. Das ist ein gewisser Johann Lorenz Stauber, geboren 1660, gestorben 1723. Und der hat ein Jahr nach Bach im Jahr 1708 eine gewisse Regina Wedemann geheiratet. Und das war die Tante von Maria Barbara. Mhm. So, und er war dort Pfarrer. Ja, und vielleicht hatten die einfach eine gute Beziehung zu dem und gesagt, Mensch, kannst du uns hier mal trauen? Hm. Ich würde auch mal ganz vorsichtig fragen, waren möglicherweise die Gebühren in Dornheim niedriger als in Arnstadt? Sowas kann auch eine Rolle spielen. Ja, es war auf jeden Fall in der Nähe Arnstadts. Das heißt, die Verwandtschaft musste jetzt auch nicht bis Mühlhausen reisen. Ja, also das ist jetzt mal ein rein praktischer Grund. Und vielleicht konnte man sich am Ende eben auch in so einer Dorfkirche, in der ganzen Feier, aber auch im Gottesdienst mehr austoben, als in der ehemaligen Kirche von Johann Sebastian Bach, wo er sich ja jahrelang geweigert hatte, Vokalmusik mit den Schülern aufzuführen. Vielleicht war dann einfach dort mehr möglich. Und ein Pfarrer, den man persönlich kennt. So reime ich es mir ein bisschen zusammen.
Das klingt recht schlüssig. Bach war ja auch ein Bräutigam, den man gerne geheiratet hat, würde ich mal sagen, schon aus finanziellen Gründen.
Wer denn, hätte das nicht gern?
Naja, denn ich spreche jetzt hier rein über Geld mal, denn er war nun gerade, wir werden in der nächsten Folge das genauer behandeln, neu in Mühlhausen, verdiente da ganz gut und er hatte auch noch gerade eine Erbschaft gemacht.
Ja, das stimmt.
Erzähl mal.
Ja, also kurz vor der Hochzeit hat er das Glück, dass einer, der ihn in seinem Testament bedacht hat, nun wirklich gestorben ist, ein gewisser Tobias Lämmerhirt, ein sehr angesehener Erfurter Ratsherr, vermacht ihm 50 Gulden und das ist schlichtweg der Bruder von Bachs Mutter gewesen.
Also Onkel.
Also der Onkel, genau. Und wir überlegen ja auch insgeheim, ob er nicht derjenige gewesen sein könnte, dem Bach in dieser Zeit den Actus Tragicus zugeeignet hat. Da muss ja irgendeine Person aus Bachs Umfeld, ob es nun ein Promi war oder ein Verwandter, hier in dem Fall, glaube ich, wäre es einfach mal beides. Ja? Also prominenter Erfurter Ratsherr und zugleich Verwandter. Bach hat direkt, sagen wir mal, aus dem Tod durch dieses Erbe da profitiert, würde sehr gut passen.
Vielleicht so zum Maßstab 50 Gulden war diese Erbschaft, das war wie so ein halbes Jahresgehalt,
kann man
so
sagen? Ja, absolut.
Also das ist schon ordentlich.
Genau. Sehr guter Betrag und ich würde mal sagen, damit war die Hochzeit finanziert.
Und jetzt interessiert uns natürlich noch, wenn zwei aus der Bach-Familie gleich heiraten, da muss es ja tolle Musik gegeben haben.
Ja, also ein Bachfest stellen wir uns davor. Ja. Und die ganze Familie kommt zusammen und das wäre ja nun wirklich eine dieser Gelegenheiten, wo dieses legendäre Musizieren so richtig veranstaltet wird. Man hat ja immer wieder im Gespräch diese Kantate Der Herr denkt an uns, BWV 196. Schönes Stück, auch dieser typische Stil des Vorweimarer Bach, also eigentlich noch sehr viel mehr in den musikalischen Formen des 17. Jahrhunderts verhaftet, ganz klar ein Stück für eine Trauung, allerdings auch relativ schmal besetzt. Das sind ja nur zwei Violinen, du brauchst ein Gesangsquartett und das war's. Relativ schnell vorbei, brauchst keine Bläser. Man vermutet auch verschiedentlich, dass dieses Stück zwar nach Dornheim gehört, aber dann eben zu dieser Hochzeit des Pfarrers, der die beiden getraut hat, als der ein Jahr später eben dort unter die Haube kam. Das würde mir fast mehr einleuchten, weil ich schon denken würde, wenn die Bachs es haben krachen lassen zu dieser Hochzeit und all die Verwandtschaft, die eben auch viele, viele Stadtpfeifer waren, also dann würde ich schon erwarten, dass hier eben nicht nur zwei mickrige Geigen musizieren, sondern dass hier volles Rohr musiziert wird. Wenn das, muss ich jetzt wieder ein bisschen einschränken, meine eigene Hypothese, wenn das nicht zu sehr das Dekorum verletzt hätte. Natürlich ist es auch damals so, gibt so Beispiele aus dem 17. Jahrhundert, die ich hier aus Leipzig kenne, da hat mal der Sohn des regierenden Bürgermeisters in 1630er Jahren, also so richtig fett mit Pauken und Trompeten, geheiratet. Und das hat ein richtiges Nachspiel, weil dann die kurfürstlichen Behörden nachgefragt haben, was denn hier los war und dann hatte der noch eine Kutsche mit so und so vielen Pferden und das steht ihm doch gar nicht zu und er musste am Ende eine gewaltige Geldstrafe zahlen. Also was ich damit sagen will, wir wünschen uns natürlich und können es uns auch nicht anders vorstellen, als dass das eben wirklich eine richtig große musikalische Demonstration auch gewesen ist zu dieser Hochzeit. Allein, wir müssen immer auch noch mit bedenken, Zeitumstände, harte Regelungen, was so die einzelnen Stände betraf. Also ich bin mir sicher, im Privaten konnten sie es so richtig krachen lassen, also abends dann bei der Feier. Und das belegt ja dann auch so ein Stück wie der Hochzeitsdialog von Johann Christoph Bach, ja, der ja dann so herrlich dieses Besäufnis da noch mit hinein komponiert. Ob dann die offizielle Trauungsmusik in der Kirche wirklich so prächtig gewesen ist, also Der Herr denkt an uns, hätte schon gut gepasst.
Und weil das Stück am nächsten dran ist, würde ich sagen, wir hören noch mal kurz rein. Es gibt natürlich von uns beiden einen kompletten Podcast dazu. Der Herr denket an uns von Johann Sebastian Bach, in jedem Fall ungefähr in dieser Zeit entstanden. Naja, und möglicherweise hat es ja doch mit der eigenen Hochzeit zu tun. Ich möchte mich am Schluss dieses Podcasts zu Maria Barbara Bach einen kleinen Ausblick zumindest geben, denn sie wird uns in den weiteren Episoden in den nächsten Monaten und Jahren immer mal wieder begegnen natürlich. Aber vielleicht mal der Ausblick, wie lange hat die Ehe gewährt und wie viele Kinder hat sie Bach geboren?
Ja, gewährt hat sie 13 Jahre, also bis zum Sommer 1720. In der Zeit kommen 7 Kinder auf die Welt. 4 davon werden immerhin erwachsen. Die Große, also das erste Kind 1708, Katharina Dorothea. Danach folgte Wilhelm Friedemann. Dann kam ein Zwillingspärchen. Und die haben es nicht geschafft. Die sind in den ersten Wochen gestorben. Dann wieder ein Treffer, Karl Philipp Emanuel, 1714 in Weimar. Dann kommt der Johann Gottfried, Bernhard Bach. Später wird er sagen, mein missratener Sohn. Das ist der, der da in Sangerhausen die vielen Schulden aufgehäuft hat, dann nach Jena floh und dort irgendwie als Student gestorben ist. Und dann gibt's noch den Leopold August Bach. Das ist das in Köthen geborene Kind, der auch nur wenige Wochen hatte. Ja. Und dann hat sie eben ein sehr, sehr plötzliches Ende gehabt. Das haben wir ja verschiedentlich schon thematisiert. Das ist diese berühmte Geschichte, Johann Sebastian Bach geht mit Fürst Leopold auf Kurreise nach Karlsbad, ist dort 6 Wochen weg und es wird im Nekrolog beschrieben, er hätte seine Frau bei bester Gesundheit verlassen und kommt nach Hause und findet sie begraben auf dem Friedhof wieder. Und er hätte die erste Nachricht von dieser Wendung bekommen in dem Moment, als er sein Haus betrat. Also das muss ein ganz dramatisches Ereignis für ihn gewesen sein. Und ja, ein trauriges Ende einer Partnerschaft, die nach meinem Dafürhalten sicherlich eine sehr gute war. Und ich denke auch, so wie der Bach sich in Arnstadt aufgeführt hat, dass der sich vielleicht nicht so einfach auch in irgendwelche Traditionen hat pressen lassen. Deswegen würde ich schon mal unterstellen, nach Lage der Dinge dürfte das doch eine Liebesheirat gewesen sein. Umso trauriger, dass es so zu Ende gegangen ist.
Sie ist immerhin die Mutter des vermutlich berühmtesten deutschen Komponisten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Karl Philipp Emanuel Bach. Vielleicht als Schlussfrage, wie kann man ihr, über die wir so wenig wissen, besser gerecht werden?
Ja, das ist schwierig. Natürlich möchte man diese Frauen an der Seite eines solchen Genies, das es seinem Umfeld bestimmt auch oft nicht leicht gemacht hat, würdigen. Ja, und mindestens wird sie, das gilt genauso für Bachs zweite Frau, die Anna Magdalena, irgendwie ermöglicht haben, dass er eben sich so ganz fokussieren konnte, so auf sein Zeug. Ja, und die werden natürlich auch die Kinder erzogen haben. Ich glaube, wir sollten das nicht zu niedrig hängen, was die geleistet haben. Das wird am Ende auch nicht nur die Kindererziehung gewesen sein. Ich denke, so ein Hoforganist, der ja dann in Weimar war, oder dann auch so ein Thomaskantor, am Ende ist das ein richtig kleines Unternehmen. Da gibt's Schüler, da gibt's Kopisten, da müssen Trauungen, Begräbnisse, sonst was organisiert werden. Und da waren sicherlich die Frauen auch so etwas wie die Pfarrersfrauen, ja, die im Grunde genommen, sagen wir mal, die Manager des Ganzen waren. Und das würde ich ihr schon zutrauen. Leider haben wir jetzt bei ihr, anders als bei Anna Magdalena Bach, nicht so ein Notenbüchlein, weil dann würden wir, glaube ich, sehr viel leichter ihr auch ein großes musikalisches Talent nachsagen. Es müsste aber mit dem Teufel zugehen, wenn sie jetzt musikalisch nichts drauf gehabt hätte. Ich meine, sie war die Tochter von dem Johann Michael Bach und nochmal, also so berühmt die Söhne geworden sind, ja, Karl Philipp, Wilhelm Friedemann und so weiter, muss ja auch nicht sein, dass sie alles Talent nur vom Vater geerbt hatten. Also insofern, glaube ich, muss man damit rechnen, dass sie da viel konnte. Wir haben sie auch immer noch nicht als Kopistin nachweisen können, ja, weil es im Grunde auch kein richtiges Material gibt, wo man das irgendwie so mal ausprobieren könnte. Aber ich denke, für sie wird das gelten, was, glaube ich mal, Obama über seine eigene Frau gesagt hat, hinter jedem starken Mann steht eine noch viel stärkere Frau.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.